Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
Reden wir über den schönen Begriff Kunst am Bau. Zwei Beispiele. Die Metallpalme vor dem Bundesnachrichtendienst in Berlin, die ist inzwischen zu dem Symbol dieser Institution geworden. Und das Kunstwerk, das vor dem Bundeskanzleramt steht, dieses etwas verschnörkelte große Metallding, das ist eigentlich auch aus keiner Tagesschau-Sendung mehr wegzudenken. Seit 1950 gab es in beiden Teilen Deutschlands ein staatliches Bekenntnis zur Kunst am Bau. Seit 70 Jahren also gehen bis zu 2% jeder Bausumme an Künstler und ihre baugebundene Kunst. Es heißt, man könne auch an ihr den Zustand einer Gesellschaft ablesen. Daraus ergibt sich also die Frage, wo stehen wir denn jetzt? Was lässt sich aus den aktuellen Kunst am Bau-Projekten und Debatten im 30. Jahr gemeinsamer Bau- und Kulturpolitik ablesen? Silvi Kürsten berichtet.
Einen wunderschönen guten Abend und ganz herzlich willkommen zur digitalen Eröffnung des Humboldt-Forums.
Vor knapp 2 Wochen wurde, so feierlich es eben ging, das Humboldt-Forum in Berlin eröffnet. Bei der umstrittenen Schlossrekonstruktion wurde, wie bei sonst allen Bundesbauten auch, ein Teil des Budgets in Kunst am Bau investiert. Bereits 7 Wettbewerbe hat es gegeben und Tim Trantenrott war einer der ersten Künstler, der sich an einem der historischen Seitenportale im Schlöterhof künstlerisch mit der Geschichte des Ortes auseinandersetzen durfte.
Ich finde es ganz wichtig, dass man eigentlich durch eine Stadt geht wie Berlin und die verschiedenen Orte der Geschichte und auch Epochen einfach noch sieht. Und da ist es sehr schade, dass der Palast eigentlich nicht hier mit ins Schloss integriert worden ist. Das wäre schön gewesen, wenn man irgendwie statt so einer komisch pseudomodernen Fassade vielleicht einfach Teile des Palasts mit integriert hätte in den Schlossbau. So. Und da das nicht passiert ist, habe ich gedacht, kann ich sehr gut hier an die Wand malen.
Trantenrott hat in eines der schmalen Treppenhäuser ein Wandgemälde gezaubert, in dem die einstige Palastfassade malerisch wieder aufersteht. Eine abstrakte Andeutung dessen in Acryl in über 100 Bronzeschattierungen. Es ist eines dieser intelligenten historischen Kommentare, wie sie Kunst am Bau idealtypisch leisten soll. Eine dieser kulturellen Leistungen der Bundesrepublik, wie sie Ute Kibiziura vom Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung nicht müde wird zu rühmen.
Diese Mischung letztlich aus kulturpolitischem Auftrag, sozialpolitischem Engagement und Verknüpfung eines gewissen Sendungsbewusstseins oder auch Selbstverständnisses als Kulturnation, das finde ich unglaublich faszinierend, weil damit letztlich ja auch Politik, Geschichte, Gesellschaftsentwicklung, soziologische Entwicklungen letztlich sich in einem Kunstobjekt manifestieren.
Doch gerade mit dem Abriss des DDR-Volkspalastes hat sich gezeigt, wie diskutabel dieses Selbstverständnis der deutschen Kulturnation nach der Wiedervereinigung ist. Von einem Akt innerdeutschen Kolonialismus war die Rede. Und offenbar sollte hier die Kunst am Bau im Nachhinein vertuschen, was einst politisch entschieden ward. Und so scheint es konsequent, dass Trantenrotts Fassadenmalerei in der aktuellen Wanderausstellung zu 70 Jahren Kunst am Bau in Deutschland unerwähnt bleibt. Auch die Wiederaufhängung eines berühmten Palastgemäldes im heutigen Humboldt-Forum wird unterschlagen.
Das ist eine kollektive Aufgabe. Und als solche kollektive Aufgabe sehe ich ja auch den Umgang mit den Ergebnissen, den Hinterlassenschaften, gerade vor dem Hintergrund, dass im Nachgang zur Wiedervereinigung viele Gebäude den Besitzer gewechselt haben, den Nutzer gewechselt haben, ihre Nutzung verloren haben, nicht unterhalten und gepflegt werden konnten oder durften oder wollten. Wir einfach mit Verlusten zu kämpfen haben, die durch die Geschichtsläufe bedingt sind und das, was einmal weg ist, auch nicht mehr wiederkommt.
Was eine solche kollektive Aufgabenverteilung heißen kann, das war Anfang dieses Einheitsjahres in Berlin zu erleben. Auf einer Fachtagung zur Kunst am Bau in der DDR hat Kibiziura in großer Runde gefragt, wie mit sozialistischen Wandbildern und Skulpturen heute umzugehen sei. Schließlich hat der Bund 1990 mit unzähligen Liegenschaften auch jede Menge programmatischer Kunst aus der DDR geerbt. Die Veranstaltung war nicht nur überbucht, sie war ein Beweis für die späte, aber spürbare Anerkennung dieser populären Kunst aus der DDR und für einen gelasseneren, unideologischeren Umgang damit. Ein Vertreter ist Philipp Kurz von der Wüstenrot-Stiftung, eine wichtige Förderinstanz, wenn es um die Restauration ostdeutscher Kunst am Bau geht.
Diese Kunst ist einfach interessanter als die Kunst im öffentlichen Raum in Anführungsstriche Westdeutschland. Das ist eine völlig andere Nummer, ob sich große Banken Kunst auf dem Vorplatz leisten oder ob der Staat Neubaugebiete an zentralen Orten mit Kunst ausstattet. Das sind zwei verschiedene Welten. Und diese Kunst hat oft einfach keine Lobby. Die Leute vor Ort mögen sie zwar meistens, aber sie hat tatsächlich keine großen Fürsprecher. Es ist oft einfach da und verfällt.
Die Wüstenrot-Stiftung aus Ludwigsburg wird oft da tätig, wo Verantwortungen unklar sind, wo Kommunen oder Ländern das Geld fehlt. Die Aula und das Foyer der Kunsthochschule Berlin-Weißensee mitsamt einem realistischen Wandbild zur Bodenreform war die erste baugebundene Ostkunst im Denkmalprogramm der Schwäbischen Stiftung. Dank ihrem Engagement konnte 2017 in Erfurt ein Mosaik-Außenwandbild aus einem bereits abgerissenen Kulturzentrum wieder auferstehen. Aktuell reinigt der Restaurator Martin Fliedner in ihrem Auftrag ein abstraktes Flächenkunstwerk am Rathaus von Plauen.
Ja, ich finde es gut, dass es überhaupt jemand macht. Also auch so ein Schwerpunkt auf die DDR-Kunst. Weil ich habe hier in Ostdeutschland einfach oft Beispiele erlebt, dass es so eine, na, ich nenne es immer, Siegermentalität hat. Also es ist vorbei und jetzt muss es aber auch bitte weg. Und viel wird, also das Landesamt für Denkmalpflege ist mittlerweile ziemlich stark dabei, auch diese Zeit zu halten. Ich meine, die Denkmallisten sind voll und es würde jetzt immer mehr Neues dazukommen. Von daher finde ich es toll, dass es überhaupt jemand unterstützt, dass es ins Bewusstsein kommt.
Mit seinem Sandstrahlgerät legt Fliedner in Sisyphos Arbeit ein mit Mörtel zugekipptes Wandgemälde frei. Das 1976 angebrachte Werk von Karl-Heinz Adler war einigen DDR-Lokalpolitikern schon 10 Jahre später nicht mehr realistisch genug. Welche Kunst bleibt und welche kann weg? Diese Frage stellt sich immer wieder, wenn Systeme oder Besitzer wechseln. Auch in Westdeutschland. Mit der Privatisierung von Bahn und Post sowie der Bundeswehrreform steht bis heute baugebundene Kunst zur Disposition. Beim aktuellen Flughafenwechsel in Berlin hat sie aber ausnahmsweise triumphiert.
Das ist Daidalos und Ikarus, das Kunstwerk aus Tegel. Kunst am Bau 1984 ist in einem Lüftungsschacht des BER gelandet.
Auf die Kunst kann Pressesprecherin Sabine Deckwert vom skandalumwitterten Flughafen Berlin ausnahmsweise stolz sein. Nicht nur, dass der BER Asyl für 3 recycelte Skulpturen aus Tegel bietet, nein, es wurden auch 5 neue Kunst am Bauwerke termingerecht zu 2012 produziert. Wie etwa der fliegende rote Aluteppich in der Eingangshalle, der nach heiklen Statik- und Brandschutzanpassungen in kürzester Zeit zum Treffpunkt und zur Bildmarke des BER wurde. Insgesamt 2 Millionen Euro hat man hier in Kunst investiert. Das war deutlich weniger als die herkömmlichen 1-2%, zu denen sich der Bund sonst verpflichtet. Aber trotzdem war es nicht selbstverständlich, wie Edzard Brahms von dem Berliner Büro Real Lace weiß, das den Wettbewerb organisiert hat.
Weil einfach grundsätzlich die Flughafengesellschaft nicht wirklich dazu verpflichtet gewesen wäre, weil sie eine halböffentliche Gesellschaft eben ist, aber dass sie sich zum Schluss jetzt dann doch bereit erklärt hat, da irgendwie in Kunst zu investieren, honoriere ich auf jeden Fall irgendwie, dass sie da diesen Weg gegangen sind, der zwischenzeitlich auch sehr, sehr steinig gewesen ist.
Ein gemischt öffentliches Unternehmen, das sich auf Druck der Künstlerverbände für Kunst am Bau verpflichtet, ein freies Büro, das den Wettbewerb organisiert und ein Konzept, welches das angestaubte Image von Kunst am Bau mit einer publikumsnahen Gesamtgeschichte für den Funktionsbau Flughafen aufbessern will. Vielleicht sind das Wege, die an und für sich demokratische, weil ja für alle Menschen zugängliche Kunst am Bau weiter zu demokratisieren oder auch für aktuelle Fragen zu sensibilisieren. Im Flughafen hat man gelernt, dass die Kunst auch am Klimawandel nicht vorbeikommt. Für Carsten Nikolais interaktives Leuchtskulpturenwerk Gadget, das auf die Bewegung der Flugzeuge vor Ort reagiert, hat Planungssteuerer Jörg Dreißigacker noch vor der Eröffnung die Lampen ausgetauscht.
Die Kugeln selber waren ursprünglich mit Leuchtstofflampen ausgestattet. Das war so die Technik ihrer Zeit. Damals 2011, 12 gab es noch nicht so LED-Leuchtmittel, die so diese Leistung haben, wie sie sie heute haben. Und die haben wir noch vor der Eröffnung komplett umgebaut. Und dabei haben wir jetzt eine Energieeinsparung von 53% erreicht.
2021 wird es 10 Jahre her sein, dass die Wehrpflicht ausgesetzt wurde. Und damit war auch der Zivildienst nicht mehr verpflichtend. Und die Zivis hinterließen in Krankenhäusern oder Pflegeeinrichtungen eine große Lücke. Der Bundesfreiwilligendienst BFD sollte damals helfen, die Folgen der Aussetzung zu kompensieren. Die Idee war, jeder kann ihn machen, egal ob junge Menschen nach der Schule oder Seniorinnen und Senioren. Aus Zivis wurden also Buftis. 1/3 der Buftis aber bricht den Dienst vorzeitig ab. Vor allem die deutschen Staatsbürger. Freiwillige aus dem Ausland ziehen meistens durch, wie Etienne Röder berichtet.
Zeit, das Richtige zu tun. Mit diesem Slogan wirbt der Bundesfreiwilligendienst.
Seit fast 10 Jahren gibt es ihn und für viele junge Menschen ist er eine Chance, sich für das Allgemeinwohl in sozialen, ökologischen und kulturellen Bereichen zu engagieren und sich auszuprobieren. Für einige bedeutet er jedoch auch, durch die Arbeit eine komplett neue Kultur kennenzulernen.
Mein Name ist Mirkomil Gafurov. Ich komme aus Usbekistan. Ich bin im Jahr 2018 nach Deutschland gekommen als Praktikant mit sogenannten Bundesfreiwilligendienst von EOS. Als ich nach Deutschland neu kam, konnte ich kaum Deutsch sprechen.
Gafurov hat in Usbekistan Allgemeinmedizin studiert. Er ist angehender Arzt. Als er seinen BFD in einer Hamburger Einrichtung für Behindertenassistenz begann, war er 30 Jahre alt. So wie er entdecken immer mehr Menschen aus dem Ausland den Freiwilligendienst in Deutschland für sich. Und hier bringen sie positive Impulse in ihre Einsatzstellen. Zentral verwaltet das Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben das BFD, das als Bildungsjahr deklariert ist. Die pädagogische Betreuung der Freiwilligen übernehmen sogenannte Trägerorganisationen. EOS Freiwilligendienste ist so ein Träger. Und Christian Lutz ist dort als Bildungsreferent zuständig für die Inlandsvermittlung der Freiwilligen. Dafür, dass immer mehr internationale junge Menschen in Deutschland einen BFD-Platz erhalten, hat er eine einfache Erklärung.
Das liegt vor allem daran, dass junge Deutsche immer seltener Lust haben, hier in Deutschland einen Freiwilligendienst abzuleisten und auf der anderen Seite junge Leute aus dem Ausland immer mehr merken, dass das eine tolle Möglichkeit ist, Deutschland kennenzulernen, indem man hier einen Freiwilligendienst macht.
Incomer. So heißen internationale junge Menschen, die nach Deutschland kommen, um hier einen Freiwilligendienst abzuleisten. Sie kommen entweder direkt in den Freiwilligendienst oder starten ihre Zeit in Deutschland mit einem Au-pair-Programm. Bei EOS machen die Incomer mittlerweile 1/3 aller Freiwilligen aus. Tendenz steigend, betont Christian Lutz.
Wir haben zum Beispiel viele junge Leute, die vorher schon Germanistik studiert haben, jetzt einmal Deutschland kennenlernen möchten. Dann gibt es auch viele junge Leute, die sich schon bei sich zu Hause sozial engagiert haben oder eine Ausbildung in dem Bereich gemacht haben und das jetzt mal kennenlernen wollen, wie das in Deutschland funktioniert.
Auch Olga Krishanovskaya hat im russischen Jaroslawl bereits an einer pädagogischen Hochschule studiert. Als ihre Stiefmutter eines Tages von dem Au-pair-Programm erzählte, das jungen Menschen anbietet, 1 Jahr lang bei einer Familie im Ausland zu wohnen, keimte in ihr die Idee, nach Deutschland zu kommen.
Das war für mich irgendwie unvorstellbar, weil ich nie in meinem Leben Deutsch gelernt habe und nie darüber Gedanken gemacht habe, ob ich irgendwo anders wohnen kann.
In Deutschland angekommen, trat Krishanovskaya ja mit anderen russischsprachigen Freiwilligen in Kontakt.
Es gibt viele verschiedene Forums im Internet. Ich habe viel Austausch mit anderen russischen Freiwilligen in Deutschland und nicht nur russischen Freiwilligen, auch aus der Ukraine oder auch aus Weißrussland. Da schreiben normalerweise natürlich Ausländer, die freiwilliges soziales Jahr machen oder Au-pair-Jahr machen oder studieren. Und da kann man immer Hilfe bekommen.
So kam sie dann zum Trägerverein EOS und fand ihre Einsatzstelle in der Hamburger Lebens- und Arbeitsgemeinschaft Franziskus. Hier half sie freiwillig 1 Jahr lang Menschen mit Assistenzbedarf im Alltag. Hilfe beim Aufstehen, Essen und Anziehen.
Wir haben auch manchmal Freizeitaktivitäten organisiert, wie beispielsweise am Abend haben wir Bücher gelesen oder auch sogar gesungen. Und ich war auch immer bei Sport dabei. Das habe ich auch sehr gemacht.
Lesen, Singen, Betreuung und Pflege. Die Aufgabenfelder für die Incomer sind vielfältig. Die größte Herausforderung, so beschreibt es auch Olga, war die deutsche Sprache.
Manchmal war das auch schwierig für mich, schnell zu reagieren. Und vor allem auf Deutsch. Manchmal habe ich mehrmals gefragt, ob Sätze wiederholt werden können. Und da ich auch mit Menschen mit Assistenzbedarf gearbeitet habe, war es für mich auch schwierig, sie zu verstehen.
Die Rahmenbedingungen sind für in- und ausländische Freiwillige zunächst gleich. Einziger Unterschied, das Visum. Die Incomer kommen oft aus Nicht-EU-Ländern wie Indonesien, Madagaskar oder Russland und benötigen für ihr Visum einen Einsatzort, an dem auch die Unterkunft gestellt werden kann. Das sind dann meistens große Einrichtungen wie Krankenhäuser, Pflegeheime oder die Behindertenhilfe. Allesamt Einrichtungen mit einem hohen Pflegeanteil im Freiwilligendienst. Und während diese Arbeiten bei inländischen Freiwilligen wenig populär sind, sind die Incomer in den Einsatzstellen gern gesehen. Christian Lutz von EOS.
Bisher haben wir nur positive Erfahrungen mit Incomern gemacht. Das mag daran liegen, dass das ein ganz besonderer Schlag Mensch ist, der es sich traut, eine neue Sprache zu lernen, in ein neues Land zu reisen und dann auch noch in einen Freiwilligendienst zu starten.
Durch die Corona-Einreisebeschränkungen saßen nun seit März 2020 viele Inkommer auf gepackten Koffern und warteten mit unterschriebenem Vertrag auf ihre Einreise nach Deutschland. Und in ihren Einsatzstellen beobachtete man ihr Ausbleiben mit Sorge. Erst eine EU-Richtlinie, die neben Studierenden auch Freiwilligen aus dem Ausland Sonderregelungen einräumte, konnte Klarheit schaffen. Für deutsche Buftis ist das freiwillige Jahr oft auch die Möglichkeit, Leerläufe im Lebenslauf sinnvoll zu füllen. Sobald ein lukrativer Job lockt, ein Praktikum, eine Ausbildung oder ein Studienplatz, den man im Nachrückverfahren erhält, kann sofort gekündigt werden. Ein Drittel aller Buftis beendet das Jahr daher vorzeitig. Da das BFD für Inkommen an ihren Aufenthalt gekoppelt ist, sind sie für ihre Einsatzstellen eine sichere Bank. Denn mindestens 6 und bis zu 18 Monate kann der BFD dauern. Und für die ausländischen Freiwilligen ist die Arbeit hier in Deutschland immer ein Gewinn. Beruflich und sozial. Manche bleiben gar in Deutschland, so wie Olga Krischanowskaja, die hier ihre große Liebe gefunden hat und jetzt Olga Schumacher heißt. Mittlerweile studiert sie Logistik in Hamburg. Auf Deutsch. Auch wenn es schwierig ist.
Ich habe sogar 2,1 als durchschnittliche Note. Und das ist ja verrückt, wirklich. Aber das Studium an sich nicht leicht, aber das schaffe ich.
Mehr von den Zeitfragen hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.